Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen, meine werten Damen und Herren, zu der Februar-Ausgabe der Gemeinschaftssendung. Aus dem Neumarter Studio begrüßt Sie Gabi Mesi. Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe vorbereitet. Die Hermannstädter Zeitung feierte am 25. Februar 50 Jahre seit der Ersterscheinung, am 25. Februar 1968. Wurst kostet Prob, das Jahresfest der Banater Zeitung. Mehrsprachiges partizipatives Lyrikprojekt beim Deutschen Kulturzentrum in Temeswar. 7. Skicup des österreichischen Konsulats Hermannstadt und die Schäßburger Bike Days finden heuer Ende Juni statt. Das sind unsere Themen heute. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die Hermannstädter Zeitung feierte am 25. Februar 50 Jahre seit der Ersterscheinung am 25. Februar 1968. Im Jahr 1971, als es unter der Herrschaft Nikolai Ceausescus weitgehend verboten war, die deutschen Bezeichnungen von Städten und Orten zu verwenden, wurde das Blatt in Die Woche umbenannt. Bis zur rumänischen Revolution 1989 war die Zeitung innerhalb der rumänischen kommunistischen Partei gleichgeschaltet und opponierte nicht gegen das Regime. Am 26. Dezember 1989 erhielt sie wieder den ursprünglichen Namen. Die Zeitung wird heute nicht nur von den Deutschen aus Hermannstadt und der Umgebung gelesen, sondern noch immer mehr von an Rumänen interessierten Ausländern. Der Inhalt der Zeitung richtet sich nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Kinder, für die die Junior-Ecke eingerichtet ist. Sie wendet sich an 9- bis 14-Jährige und fördert somit deren Deutschkenntnisse. Die Redakteure sehen ihre Zeitung als Nachrichtenblatt und Forum für die Leser. Beatrice Ungar kam 1988 in die Redaktion der Hermannstädter Zeitung und ist seit 2005 Chefredakteurin. Wir sprachen mit ihr über die bewegte Geschichte der Zeitung. Das Gespräch führte unsere Kollegin Monika Strava von Radio Bukarest.
Am 25. Februar feiert die Hermannstädter Zeitung ihr 50-jähriges Jubiläum. Wir gratulieren der HZ dazu und möchten gerne an die Anfänge erinnern. Die erste Ausgabe der HZ erschien am 25. Februar 1968 als Organ des Kreisparteikomitees Hermannstadt. Welche Ziele verfolgte dabei das Blatt und welches waren die Meilensteine der Hermannstädter Zeitung bis 1989?
Also die Hermannstädter Zeitung ist ein Produkt der Neugestaltung von Rumänien, also der administrativen Aufteilung. Es gab bis 68 fünf Rajons und dann wurden daraus 40 Landkreise. Zwischen 44 und 49 gab es gar keine deutschsprachige Zeitung in Rumänien und 49 wurde dann der Neue Weg gegründet als Tageszeitung in Bukarest und in Kronstadt erschien die Volkszeitung als Wochenblatt. Und 68 ist dann die Hermannstädter Zeitung in Hermannstadt, die Karpatenrundschau in Kronstadt und die Neubanater Zeitung in Temeswar gegründet worden als Regionalblätter. Es galt zu zeigen, dass man den Minderheiten, damals hieß es den mitwohnenden Nationalitäten gegenüber, positiv eingestellt ist.
1989 kam dann die politische Wende und mit ihr auch die große Pressefreiheit. Wie hat man diese Freiheit bei der Hermannstädter Zeitung aufgefasst?
In der Zeit der Diktatur gab es ja kaum große Spielräume, obwohl als deutschsprachiges Blatt die Hermannstädter Zeitung schon einiges mehr schreiben konnte, sagen wir, als eine rumänische Zeitung. Ich selbst bin ab 1. September 88 bei der Zeitung und ich kann sagen, in einem Jahr hat hauptsächlich der Diktator die Zeitung geschrieben, um es jetzt so zu sagen. Von Pressefreiheit war ja keine Rede, man hat auch die Schere im Kopf gehabt. Mit der neuen Pressefreiheit umzugehen war es vor allem schwierig, auch sprachlich gesehen. Ich kann mich erinnern, die erste Ausgabe vom 26. Dezember 1989 war noch eine relativ hölzerne Sprache, weil man eben nichts anderes gewohnt war. Aber das war eine Herausforderung für die Redaktion und nicht nur die Pressefreiheit an und für sich, sondern vor allem die finanzielle Lage. Vor allem der damalige Chefredakteur Georg Scherer hat sich sehr verdient gemacht indem er die administrativen und Verwaltungsangelegenheiten sehr gut über die Runden gebracht hat und die Zeitung so weiterleben konnte. Es gab schon einige Engpässe. Man hat damals begonnen mit dem Überleben, für das Überleben zu kämpfen, und es ist bis heute in einem gewissen Sinne so geblieben. Die Zeitung ist jetzt kein gewinnbringendes Geschäft, nirgendwo, und als Minderheitenzeitung noch viel weniger. Aber die Pressefreiheit kann man so definieren. Früher musste man fragen, was ist passiert? Und wenn man gesagt hat, es ist nichts passiert, dann wurde nichts geschrieben. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, die Gewichtungen genau abzuwägen und was wird jetzt in die Zeitung gesetzt und was nicht. Es ist insofern sehr gut, weil man sich jetzt selbst entscheiden muss und auch in der Redaktion. Jede Woche wird ja die Sitzung gehalten, dass man sich abspricht und vor allem das berichtet, was interessiert und was auch in Hermannstadt und nicht nur in Hermannstadt stattfindet, davon berichtet, aus erster Hand. Das ist das Wichtigste, was wir wollen, und informativ sein.
Als die Hermannstädter Zeitung 1968 zum ersten Mal erschien, lebten in Hermannstadt 25.000 Deutsche. Mit einem Mal waren sie nach der Wende weg. Wie wirkte sich das auf die Zeitung aus?
Sie sprachen nur von Hermannstadt, aber im Kreis Hermannstadt gab es in gewissen Zeit 80.000 Leser, also potenzielle Leserinnen und Leser. Die Höchstauflage war, wenn ich gut weiß, 9.000. Heutzutage bewegen wir uns bei 2.000 Auflage, bei einer deutschsprachigen Bevölkerung von, sagen wir, 6.000 im Kreis Hermannstadt. Insofern haben wir nicht viel eingebüßt, wenn man das so betrachtet, also proportional gesehen.
Wie schaffen Sie es mit der Finanzierung und wie groß ist die Leserschaft heutzutage?
Die Finanzierung kommt aus dem Departement für interethnische Beziehungen durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, die uns dankenswerterweise unterstützen dabei. Es gibt eine gleichnamige Stiftung, die Hermannstädter Zeitung, die als Herausgeber dieser Zeitung fungiert. So haben wir die Möglichkeit, auch über Spenden einiges zu bekommen. Die zweite Frage bezog sich auf die Leserschaft. Wir haben seit 1998 einen Internetauftritt. Im Klammer gesagt, damals hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch keinen, zum Beispiel. Kann praktisch jeder, der Deutsch versteht, unsere Zeitung lesen, also in der ganzen Welt. Es hat auch dazu geführt, dass einige Abonnenten hinzugekommen sind in Nordamerika und auch in Südamerika. Die Hälfte der Auflage geht ins europäische Ausland, hauptsächlich Deutschland, Österreich, die Schweiz.
Sie haben ein ziemlich junges Team bei der Hermannstädter Zeitung. Wie schafft man es, gute und junge Mitarbeiter an die Zeitung zu binden?
Das mit dem Binden ist vielleicht schwierig. Ich habe gerade festgestellt, dass zwei meiner Kolleginnen, die auch vorher mit Journalismus zu tun hatten oder mit Zeitung machen, zwei meiner Kolleginnen haben als Schülerinnen das 11. Gebot mitgestaltet. Ruxandra Stanescu hat sogar den Titel gegeben. Das 11. Gebot war eine Schülerzeitschrift des Pädagogischen Lyzeums in Hermannstadt. Cynthia Pinter war dann auch irgendwann dort als Mitarbeiterin bei einer Zeitung. Ist es natürlich eine andere Arbeit und es hat nicht unbedingt mit dem Finanziellen zu tun, sondern die Leute müssen sich dafür entscheiden. Also wenn man sich mal dafür entschieden hat und sozusagen Blut gelegt hat, macht es Spaß.
Wie wird das 50-jährige Jubiläum in Hermannstadt gefeiert?
Wir feiern natürlich mit vielen Gästen. Wir freuen uns, dass auch aus dem Ausland Kollegen kommen, zum Beispiel von der Neuen Zeitung aus Budapest, der deutschsprachigen, und auch der ehemalige Chefredakteur Ewald, der erste Chefredakteur der Zeitung Ewald Zweier, ist auch dabei. Da sind wir sehr glücklich. Leider ist Herr Horst Weber nicht dabei, aber er hat in unserer Jubiläumsausgabe, die am Freitag erscheint, einen ausführlichen Bericht über seine Zeit bei der Hermannstädter Zeitung getitelt. Die Zeitung war mein halbes Leben. Er war immerhin 35 Jahre lang bei der unserer Zeitung beschäftigt. Zuletzt als Chefredakteur von 96 bis 2005.
Dann wünschen wir dem Team der Hermannstädter Zeitung alles Gute und weitere 50 erfolgreiche Jahre.
Dankeschön, und ja, wir wünschen uns aufmerksame Leser nach wie vor und auch treue Leser.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Banater Zeitung veranstaltet am 1. Februar ihr Jahresfest, die Wurstkost Pro. Austragungsort war diesmal die Gemeinde Schaak bei Temeswar. Adi Ardelan von Radio Temeswar berichtet.
Begonnen hat die diesjährige Wurstkostprobe schon Anfang Januar mit der Ausschreibung des Hausforstwettbewerbs. Denn eine der Möglichkeiten, beim Jahresfest der Banater Zeitung dabei zu sein, ist die Einschreibung im Wettbewerb mit einer Hausforst aus der eigenen Produktion. Doch welche die tatsächliche Verbindung zwischen der deutschen Regionalzeitung und der Hauswurst ist, mal abgesehen davon, dass man die Wurst gut in Zeitungspapier einwickeln kann, erklärt Siegfried Thiel, der Chefredakteur der Banater Zeitung.
Es gibt eine Tradition, man hat früher schon zur Zeit von Chefredakteur Berwanger bei der NBZ, bei der damaligen deutschen Regionalzeitung, so einen Wettbewerb heraufbeschworen und veranstaltet. Ich glaube, eben deshalb, weil man schon damals erkannt hat, wie wichtig Wurst und Wurst machen und die Verarbeitung eines Schweins bei den Schwaben ist. Welchen Stellenwert das hat, wie wichtig das ist, dass man praktisch im Ort eine Vormachtstellung hat, wenn man ein schweres, großes Schwein hat. Und da angehängt hat wahrscheinlich damals die Redaktion diesen Wettbewerb ins Leben gerufen. Wir haben angehängt an die alten Traditionen, die Gepflogenheiten der NBZ und haben das aufgewärmt. Wir konnten es natürlich heute ein bisschen publik machen, denn man muss sich ja vorstellen, vor 89 wurde es ja nicht gern gesehen, wenn die Deutschen mal sich versammelt haben und gut Wurst gegessen haben, vielleicht auch noch Wein getrunken, während in den Läden nichts zu kriegen war. Wir haben dieses Problem nach der Wende nicht. Zum Glück haben wir auch großzügige und auch unkomplizierte Sponsoren, die das unterstützen, denn sonst könnte man eine solche Veranstaltung nicht tragen, nicht auf die Beine stellen.
Zu den Unterstützern, die dieses Fest ermöglicht haben, zählen unter anderem das Deutsche Regionalforum Banat und das Ortsforum Schag, der Caritasverband der Temeswarer römisch-katholischen Diözese, der Verein für internationale Kooperation Banatia, die beiden deutschsprachigen Wirtschaftsclubs aus Temeswar und Arad sowie im gleichen Maßen die Zeitungs Redakteure und die BZ-Leser, die sich mit ihren Hauswürsten am Wettbewerb eingeschrieben haben. Und nicht zu vergessen, auch die Gastgeber, die örtliche Kommunalverwaltung aus Schag, vertreten durch Bürgermeister Flavius Roșu.
Wir freuen uns über jedes Event, das in unserer Gemeinde stattfindet. Und umso mehr über ein Event der deutschen Gemeinschaft. Wir haben ein gutes Verhältnis zum Deutschen Forum und haben sogar einen DFDR-Vertreter im Kommunalrat.
Alexander Hubert ist sowohl DFDR-Kommunalrat in Schag als auch Vorsitzender einer der neuesten Ortsfilialen des Deutschen Regionalforums Banat.
Es ist eine besondere Ehre für uns, Gastgeber eines solchen Events zu sein. Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich genauso alt wie die Wurstkuschprob, die in den 1970er Jahren geboren wurde. Genau wie ich.
Auch wenn das Fest schon seit fast einem halben Jahrhundert existiert, bringt jede Auflage auch etwas Neues hinzu, sagt BZ-Redakteur Siegfried Thiel.
Der Veranstaltungsort ist neu. Wir sind zum ersten Mal in einer administrativen Struktur einer Gemeinde. Bisher waren wir nur in Städten, in Kleinstädten zu Gast. Andererseits haben wir den Mut gehabt, die Anregung zu machen, ein Schwein zu schlachten, um die gesamte Wertschöpfungskette aufzuzeigen, vom Hausschwein bis zur Hauswurst. Das ist mal ein ganz positiver Punkt, denn oft wurden wir ja gefragt, ja, wie können wir das sehen, gibt es das noch, wie werden die Borsten entfernt und so weiter. Das zeigen wir draußen.
Zuständig dafür war Metzger Josef Steff, ein Banater Schwabe aus Schag. Er verrät, was man alles aus dem Schwein zubereitet.
Von Wurst, von Schunkefleisch, nicht Wurst, Kesselfleisch und alle Sachen macht mit Schwartelmohn, Leberwurst, Blutwurst. Und dann, was in der Kühltruhe kommt, das Fleisch, Knochen nicht. Und
naja, das war schon so, dass jedes schwäbische Haushalt Schweine gezüchtet hat.
Fügt Edith Singer hinzu, die aus dem SFAR den Gastgebern und Veranstaltern mit Rat und Tat zur Seite stand.
Das waren wenigstens zwei pro Familie. Und dieses Fleisch musste fast durch ein ganzes Jahr die Familie ernähren. Also, das heißt, vom Schwein wurde alles gegessen. Und die Wurst musste so ziemlich bis im Sommer halten. Typisch für die Banater Wurst ist Fleisch, mageres Fleisch, Speck, Paprika, genügend Knoblauch, Pfeffer und Salz.
Um genau 12 Uhr ging das Fest so wirklich los. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Veranstalter wurde die Wurstverkostung zu den Klängen der Banater Musikanten aus dem SFAR gestartet. Insgesamt 20 verschiedene Wurstproben traten gegeneinander in den Wettbewerb um die beste Banater Hauswurst des Jahres 2018. Die BZ-Redakteure versprachen ein erlesenes Fest mit Speis und Trank, guter Musik, aber auch mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Verwaltung, Diplomatie und Wirtschaft und so weiter. war es auch. Der Festsaal des Kulturhauses war voll mit Gästen, die von nah und fern extra zu diesem Anlass nach Schag gekommen sind. Der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Es ist immer sehr angenehm, sehr schön dabei zu sein. Gott sei Dank hat es nichts mit Politik zu tun. Ich bin hier nicht als Politiker heute, sondern als Banater Schwabe, der sich über diese Veranstaltung freut. Das ist eine schöne Tradition. Es beteiligen sich auch Rumänen und Sonstige an unserer Woschkoschprobe. Das ist auch eine sehr gute Sache. Die gesamte Gemeinschaft ist vertreten und es ist auch schön, dass wir in Schag sind. Hier gibt es eine kleine deutsche Gemeinschaft. Wir haben einen Gemeinderat, Herrn Hubert hier. Also es gibt ein Gemeindeleben. Ich bin sehr froh darüber. Die Tatsache, dass die Banater Zeitung die Sache turnusmäßig im Banat überall veranstaltet, finde ich sehr gut. Ich glaube auch, dass solche Veranstaltungen die Leute zusammenbringen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, denjenigen zu danken, die sich massiv eingesetzt haben für dieses schöne schwäbische Fest, Woschkoschprobe. Dieses Engagement für die Gemeinschaft ist zu begrüßen und ich hoffe auch auf verstärkte junge Leute, die sich für die Gemeinschaft engagieren in Zukunft.
Der Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Ralf Krautkrämer.
Ich fühle mich fast wie zu Hause. Einige wissen vielleicht, dass ich aus Mainz komme und wir haben diese drei Heiligtümer in Mainz, Woscht, Weck und Woi. Das ist. Aber ich habe auch gelernt, dass es hier einen ernsten historischen Hintergrund gibt. Nämlich in den schwierigen Zeiten war das eine Gelegenheit, trotzdem an Wurst heranzukommen. Mir fällt noch das Lied ein, kann denn Liebe Sünde sein? Man kann auch sagen, kann so eine gute Wurst Sünde sein?
Der Vorsitzende des Deutschen Landesforums, Paul-Jürgen Porr.
Vorläufig bin ich zum ersten Mal hier. Ich hoffe, es bleibt nicht bei einem doppelten Besuch zum ersten und zum letzten Mal. Ich kenne das bisher immer nur aus dem Fernsehen oder aus Fotos.
Der Geschäftsführer des Deutschen Landesforums, Benjamin Joja.
Wie immer, wenn es zu essen gibt, gut. Ich bin ja erst das vierte oder fünfte Jahr bei der Woschkoschprobe dabei, aber diesmal scheint es mir sehr, sehr gut organisiert zu sein. Also die Mischung, Leute, Platz stimmt. Die Wurst ist natürlich gut, da kann man im Banat auch gar nichts anderes sagen, wenn man lebendig wieder nach Siebenbürgen zurückkommen will. Also mir gefällt's.
Der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach.
Erstklassig fühle ich mich. Die Tradition geht weiter. Viele kommen aus Deutschland, viele wollen sich beteiligen. Viele, die noch hier leben, nicht nur in Schag. Die haben auch Würste gebracht, Musik haben wir auch. Ich bin überzeugt, das wird sehr schön sein.
Der Vorsitzende des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler.
Nach Bokschan ist nun die Reihe Schag gekommen, eben auf der Linie Reschica-Temeswar. Wir freuen uns und sind dabei, eben ein neuer Ansporn auch dem Ortsforum hier in Schag zu geben. Ist das neueste Ortsforum im Banat und das ist für uns besonders wichtig, dass da alles gut funktioniert. Es ist eine Möglichkeit, einen neuen Schwung zu bekommen, auch für die deutsche Gemeinschaft hier.
Die schwierigste Rolle hatte dabei die Fachjury, welche die besten Banater Hausfürste des Jahres 2018 kürte. Dafür mussten die drei ausgewählten Feinschmecker alle 20 Proben verkosten und sich dann entscheiden. Die Vorsitzende der Jury, Ramona Lambing.
Ich teste jetzt schon mehrfach durch und jetzt komme ich so langsam auf den Geschmack und jetzt fängt man an zu unterscheiden. Wir testen, denke ich, erstmal nach dem typischen Banater Geschmack. Da muss ja Paprika drin sein und dann auch Konsistenz, Aussehen, also mehrere Kriterien.
Das Publikum durfte ebenfalls einen Preis vergeben und dieser ging an Andrei Herzeg für die Wurstprobe Nummer 19. Kurz darauf fiel auch die Entscheidung der Juroren. Den dritten Preis erhielt die Wurstprobe 3, hergestellt von einer Gruppe bestehend aus 8 Temeswarer Freunden. Den zweiten Platz belegte die Wurstprobe 16 von Timotei Zuntoi und den ersten Platz die Wurstprobe 2 derselben 8 Freunde, die zuvor bereits auf dem dritten Platz standen.
Harry, Laurentiu, Nico, Christi, Zoli, Stefan, Hansi.
Und unser Kollege Andy Hens von Radio Temeswar.
Wir machen seit 4 Jahren zusammen Wurst. Jedes Jahr ist jemand dazugekommen. Heuer waren wir 8 Freunde. Und die Wurst ja wird mit viel Spaß gemacht, Leidenschaft und das ist ja unser Rezept. Ja, Geheimnis ist Freude und Spaß haben, beisammen zu sein. Das ist alles.
Soweit unser Beitrag aus Temeswar und weiter geht es bei uns nach Ungarn. Mehr Fördergelder für die Organisationen der nationalen Minderheiten, heißt es bei unseren ungarndeutschen Kollegen. Nationalitäten, Schulen und Kindergärten, Kulturinstitute, die in der Trägerschaft der örtlichen Nationalitäten-Selbstverwaltungen sind, sowie die Nationalitäten-Selbstverwaltungen selbst erhalten weitere Geldsummen vom ungarischen Staat für Modernisierungsarbeiten oder für die Ergänzung der Personalkosten. Wenn im vergangenen Jahr diese zusätzliche Förderung auf insgesamt 150 Millionen ungarische Forint kam, konnte die Summe in diesem Jahr auf etwas mehr als das Doppelte erhöht werden. Umgerechnet ist das rund 1 Million Euro für die Einrichtungen der nationalen Minderheiten in Ungarn. Die Information gaben im Monat Februar der Staatssekretär für Kirchennationalitäten und zivile Kontakte Miklós Soltész und der Sprecher der Ungarndeutschen im ungarischen Parlament Imre Ritter bekannt. Der letztere unterstrich im Gesetzeshaus die Bedeutung der Übernahme von Bildungseinrichtungen der nationalen Minderheiten in die Trägerschaft von Nationalitäten-Selbstverwaltungen. Mit Imre Ritter sprach gleich nach der Parlamentstagung in Budapest mein Kollege Gábor Schultheis von der ungarndeutschen Redaktion in Fünfkirchen.
150 Millionen Forint waren es vergangenes Jahr, die zusätzlichen Förderungen. Dieses Jahr sind es ein bisschen mehr. Fangen wir auch diesmal mit den Zahlen an. Wie viel Geld an wie vielen Nationalitäten, Selbstverwaltungen, wie vielen Bildungseinrichtungen?
Ja, voriges Jahr könnten wir für die Nationalitäten, Selbstverwaltungen 50 Millionen Forint austeilen und für die Instituten 100 Millionen. Das könnten wir jetzt auf 67 bei den örtlichen Nationalitäten, Selbstverwaltungen und fast 270 Millionen für die Instituten. Dazu gehört auch, dass das Kreis wurde auch größer. Von 1. September 2017 sind 6 Schulen und Kindergärten dazugekommen. Und wir könnten auch die kulturellen Institute, auch Heimatmuseen, 6 dazunehmen. Also so sind die Institute mit 12 erweitert worden. Und die Nationalitäten, Selbstverwaltungen, die Träger sind bei Instituten mit 6 erhöht. Das war auch unser Ziel. Es ist immer schwer, mit was anfangen und anzugehen. Aber wenn man das mit einigen Beträgen schon anfängt, dann ist es immer schon einfacher, weiterkommen und die Summe erhöhen. Und das war auch mein Ziel. Ich habe heute auch gesagt, jetzt haben wir das schon 2. Mal gemacht und ich hoffe, es wird eine gute Tradition werden in Zukunft.
Wie müssen wir diesen Vorgang vorstellen? War das eine Initiative des Nationalitätenausschusses oder der Sprecher der Nationalitäten? Und wie kommt man zu einer Entscheidung, bis man das Geld dann auch bekommen kann?
Ich denke, die Vorversammlung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen hat ganz eindeutig festgelegt, dass für uns in Zukunft ist die erste Priorität die Autonomie für die Instituten, bei Ausbildung, bei kulturellem Stelle. Und dazu sind natürlich diese Institute, die Träger Landesselbstverwaltung ist oder örtliche Nationalitäten-Selbstverwaltungen, die wichtigste. Hier wissen wir ganz genau, dass jeder Forint, was wir schaffen können, geht zu Instituten und wird für Nationalitätenzwecke verbraucht. Also das Ziel haben wir ganz genau gesehen. Und darum habe ich versucht und könnten wir auch schaffen, dass wir diese neue Reihe in Haushalt eintun könnten für die Institute, die von Nationalitäten, örtliche Selbstverwaltungen übernommen sind. In Zukunft wird auch unsere erste Priorität sein. Natürlich, wir wollen nicht diese Institute die Hände weglassen, die in andere Trägerschaft sind. Aber dort ist es nicht so einfach zu erreichen, dass die Plusgelder wirklich für Nationalitätentätigkeit gebraucht wurden. Deswegen haben wir versucht, zum Beispiel den Nationalitätenunterstützung für die Nationalitätenlehre und Kindergarten erhöhen, weil das geht direkt in jedes Institut zu Nationalitäten, Kindergärtnerin oder Lehrerin.
Dieses Jahr waren wieder die ungarndeutschen Nationalitäten Selbstverwaltungen in der Mehrzahl, in der Mehrheit. Wie viel sind es an der Zahl und wie viele Einrichtungen?
5 Nationalitäten haben in Ungarn solche Institute, wo der Träger örtlicher Nationalitäten Selbstverwaltung ist. Davon haben ein die Rusinen, 2 die Kroaten und eingerechnet schon die kulturellen Instituten haben 6 die Slowaken. Eigentlich alle anderen, mehr als 70 Instituten haben die Ungarn-Deutsche. Und auch hier können wir warten, dass diese Zahl wird sich erhöhen, weil wir haben das Gesetz Nationalitätenrechte im 15. Dezember geändert. Also von 1.1.2018 kann man nicht nur diese Nationalitäten Kindergarten, Schule übernehmen, wo von den Kindern 100% Nationalitätenunterricht bekommt. Sonst man kann übernehmen schon von 75%. Und das wird dann neue Möglichkeiten geben, vor allem für die Kleinstädte und größere Dörfer. Also ich denke, dass in den nächsten 2 Jahren werden nach meiner Schätzung Minimum 20, 25 ungarn-deutsche Institute übernommen.
Voriges Jahr haben Sie gerade in diesem Saal gesagt, dass Sie mit Fachkenntnissen dieser Nationalitäten, Selbstverwaltungen und diesen Institutionen helfen möchten, indem Sie eine Gruppe von Fachleuten, von 4 Personen aufstellen, die Ihnen unter die Arme greifen können. Ist das verwirklicht worden?
Noch nicht ganz. Wir haben schon 2 Leute aufgenommen. Einmal die Maria Scherzinger und den Laszlo Appel. Ich denke, Laszlo Appel ist die bekannteste Person dabei. Er hat vorher auch als Sachverständiger sehr viel geholfen bei den Instituten Übernahme, Übergabe. Und noch ein Leute suchen wir. Die Räumlichkeiten, Einrichtungen, alles stehen schon. Also ich denke, dass in Anfang März kann diese kleine Gruppe anfangen, wirklich zu arbeiten. Und ich hoffe sehr, dass sie werden wirklich mit den übergenommenen Instituten Grundmaterial schaffen für mich, dass für die nächsten Jahre ich solche Gesetzmodifizierungen eingeben kann, wo alles dokumentiert und alles seine Fundament hat. Also das wird wieder ein großer Schritt sein für uns.
Viele Direktoren dieser Institutionen sagen, dass es eindeutige Vorteile gibt, wenn die Nationalitäten-Selbstverwaltung der Träger ist. Flexibilität, Entscheidungen werden schneller gebracht. Gibt es eventuell Bereiche, die Sie jetzt sehen, wo man Ihnen eventuell unter die Arme greifen müsste, Ihnen noch weiterhelfen müsste?
Natürlich. Also wenn 3 oder 4 Leute in örtlicher Nationalitäten-Selbstverwaltung gewählt sind, es kann man nicht ausschließen, dass vielleicht alle 3 oder 4 solche Leute sind, die fachlich nicht genügend Kenntnis, Praxis haben, Information haben, was sollte man als Träger machen. Darum ist wichtig diese neu aufgestellte Gruppe und darum müssen wir alle Hilfe geben für diese örtliche Nationalitäten-Selbstverwaltungen. Einerseits finanziell, das schaffen wir jetzt schon 2 Jahre, andersrum fachlich, erstmal in die juristischen und finanziellen Dinge. Dort muss ich sagen, ich bin ganz sicher dabei, dass in den nächsten 2 Jahren Gesetzänderungen auch durchgeführt werden, aber ich will nicht vorne gehen. Also ich sehe schon die Möglichkeiten, dass wir maximale Unterstützung geben können für diese örtlichen Nationalitäten-Selbstverwaltungen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die 7. Auflage des Skicups des österreichischen Konsulats Hermannstadt fand Mitte Februar auf der Arena Platos in der Nähe der Hohen Rinne statt. Einschreiben konnten sich die Liebhaber dieses Wintersports aus den Kreisen Hermannstadt, Alba, Kronstadt, Mureș, Harghita und Covasna. Neu war in diesem Jahr, dass nur die ersten 5 Skifahrer mit den Bestzeiten im ersten Durchlauf durften im zweiten Durchlauf starten. Für die kleinen Skifahrer war es ein Erlebnis, aber auch eine richtige Herausforderung, denn der Wettbewerb erfolgte bei dichtem Nebel. Skischulen aus Hermannstadt und Kronstadt waren dabei. Honorarkonsul Andreas Huber.
Ja, wir hatten über 200 Anmeldungen. Davon haben ungefähr 15-20 abgesagt. Und von den 180 Verbliebenen sind 150 gekommen. Eine sehr schöne Teilnehmerzahl, von Jahr zu Jahr immer mehr, das Interesse steigt. Sehr schön. Das ist schon traditionell so. In der Regel sind das Kinder aus Skischulen, ja, die verwenden diesen Skicup als Trainingseinheit. Ne? Sehr schön.
Kulturelle Brücken zwischen Europäern und Migranten zu bauen, dieses Ziel setzte sich ein Workshop, der im Monat Februar vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar organisiert wurde. Das dafür ausgewählte Mittel war die Lyrik. Eröffnet wurde die Veranstaltung im Kunstzentrum Misk mit einer Gedichteausstellung, aber auch einer Lesung auf Arabisch, Türkisch, Farsi, Englisch, Rumänisch und Deutsch. Wer versteht das schon? Die Frage ist gleichzeitig der Titel des Projektes, das von der Lyrikerin und Sprachaktivistin Daniela Boltres aus Deutschland ins Leben gerufen wurde. Mit der gebürtigen Zeitnerin sprach Benny Neurohr von Radio Temeswar.
Die Gedichteausstellung, die Gedichtelesung bzw. die Workshops folgen einem Modell, das erfolgreich in Südafrika getestet und verwendet wurde, um interkulturelle Brücken zu schlagen. Wie funktioniert das?
Es funktioniert folgendermaßen oder hat den Ansatz als erstes, dass wir einander mitteilen wollen. Wir wollen einander kennenlernen. Menschen sind Gemeinschaftsmenschen. Und desto größer die Konflikte zwischen ihnen sind, umso wichtiger ist es, natürlich miteinander zu kommunizieren. Es gibt ein paar kleine Regeln, nach denen diese sogenannten Erzählcafés ablaufen. Und die wichtigste ist, einander zuzuhören. Das ist viel schwerer, als man denkt. Mitteilen wollen wir uns, aber wichtig ist eben, sich auch zuzuhören. Und die Erzählcafés setzen bei den Erfahrungen an, setzen bei den Erfahrungen der Teilnehmenden des Cafés an, die vielleicht die gleiche historische Situation erlebt haben, aber unterschiedlich deuten. Und es ist eine ganz große Aufgabe, einander zuzuhören, wenn man die gleiche Situation unterschiedlich erlebt hat. Natürlich ist das viel schwieriger, wenn wir an Kriegssituationen denken, in denen sogenannte Gegner früher aufeinander losgegangen sind und jetzt im gleichen Raum sitzen sollen, einander aushalten sollen. Das, was ich jetzt in Deutschland gemacht habe mit den Geflüchteten, die im Erzählcafé sogenannten Locals, also Einheimischen, ihre Lebensgeschichte erzählt haben, ist natürlich insofern eine leichtere Übung, weil jene Zuhörenden, die ins Café kamen, meistens die Sprecher und Sprecherinnen eben nicht als Feinde angesehen haben. Auf der anderen Seite ist klar, dass auch wenn Deutschland mit ganz vielen Kräften, NGOs, aber auch einfach Ehrenamtlichen, die letzten Jahre fast 1 Million Geflüchtete aufgenommen hat, gibt es auf der anderen Seite eben sehr viele Menschen, die das gar nicht gut finden, die Angst vor sogenannter Überfremdung und Islamisierung des Landes haben. Sie können sich vorstellen, dass in die Erzählcafés nicht unbedingt die Gegner der liberalen Flüchtlingspolitik Deutschlands kommen. Aber auf der anderen Seite ist es meine Hoffnung, ich will nicht sagen meine einzige, aber meine große Hoffnung, dass indem jemand seine Lebensgeschichte erzählt, Empathie möglich ist. Denn mit Konzepten und Vorträgen und Statements erreichen wir die Herzen weniger. Natürlich müssen wir aber Bescheid wissen, damit keine Ammenmärchen oder Fake News, die heute ja so modern sind, die Herzen verwirren.
Sie haben bereits einen Unterschied aufgewiesen zwischen Südafrika und Deutschland. Ja, da sitzen sich nicht Feinde gegenüber. Ich wollte fragen, ob es manchmal auch dazu kommt, dass zwischen Migrantinnen Brücken geschlagen werden. Denn es kann durchaus vorkommen, dass manchmal auch früher verfeindete Volksgruppen oder Vertreter davon im selben Zimmer sitzen.
Das ist richtig. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. In der Ausstellung finden sich Gedichte von Menschen, die der kurdischen Community angehören. Kurden leben im Irak, in der Türkei, in Syrien. In all diesen Ländern werden sie mit Misstrauen bedacht. Es gibt eine Unabhängigkeitsbewegung oder eine Abspaltungsbewegung in allen drei Ländern, die versucht, einen kurdischen Staat zu errichten. Wenn ich in meinen Erzählcafés, ich sage meine, es ist eigentlich nicht richtig, wenn ich in den Erzählcafés, zu denen ich bloß den Anlass gebe natürlich, Menschen aus Syrien haben, arabische Menschen und eben kurdische, und sie früher als Feinde, sich als Feinde erlebt haben, dann bedarf es einiger Kraft und Anstrengung zu sagen, wir treffen uns hier, wir haben ein ähnliches Schicksal, wir sind Geflüchtete. Es trennt uns die unterschiedliche Interpretation von Staatsgrenzen, aber wir wollen diese Situation und auch unser neues Leben in Deutschland eigentlich gut miteinander hinkriegen. Ich würde sagen, man kann das nicht erzaubern, sondern es ist schon was Besonderes, wenn dann jemand, der nur Kurdisch sprechen, aber nicht schreiben kann, von einem arabischsprachigen, arabischen Muttersprachler das Gedicht aufgeschrieben bekommt, auf Arabisch. Und wir haben diesen Fall in der Ausstellung, sodass ich denke, es können ganz langsam Annäherungen geschehen, die manchmal undenkbar sind. Und ich glaube, das liegt an diesem dritten Ort. Und der dritte Ort ist, dass das Erzählcafé da ist, um jedem einen Raum zu geben.
Meine Geliebte, ich bin so weit weg von dir. Hier kommt mir alles langweilig vor. Die Menschen hier haben Durst nach Wasser, aber mein Durst ist größer. Ich bin durstig nach meinem Land. Mein Einziger, ich bin allein. Du bist so weit weg nach vielen Jahren, in denen wir die gleiche Luft geatmet haben. Ein Kuss meiner Geliebten gibt mir Kraft für ein ewiges Leben. Dich zu sehen, verzaubert mein ganzes Leben.
Sie haben in der Vorstellung der Ausstellung auch erwähnt, dass Temeswar der erste Ort in Rumänien ist, in dem die Ausstellung gezeigt wird und diese Gedichte gelesen werden und die Workshops stattfinden. Ist das üblich, dass Sie mit dem Erzählcafé auch außerhalb Deutschlands aktiv sind? Schließlich ist das Thema Flüchtlinge und Vertreibung in ganz Europa ein Thema.
Das ist richtig, dass es ein Thema für ganz Europa ist. Vielleicht noch ein Wort zu Rumänien. Wenn ich in Kronstadt bin im März, werden wir das Erzählcafé als Methode der Vernissage, bei der Vernissage einsetzen. Das heißt, wer zur Vernissage kommt, erwacht in einem Erzählcafé. Da werden wir es gleich mal probieren. Was wir in Hermannstadt machen, das weiß ich noch nicht genau. Das müssen wir mal sehen, ob das klappt dieses Jahr. Ich wünsche es mir sehr. Sie haben gefragt, ob ich das sonst in Europa mache. Ich plane tatsächlich für den Herbst und nächsten Winter, sowohl mit der Ausstellung wie auch mit diesem Format, nach Serbien, Ungarn, Bulgarien und Griechenland zu gehen. Ich habe gerade einen Mitarbeiter eingestellt, mit dem wir diese Tournee vorbereiten. Es ist, kann man sagen, eine leichtere Übung, das in einem Land wie Rumänien zu machen, in dem es schon bei allen Animositäten, die es immer wieder geben wird, zwischen verschiedenen Gemeinschaften, ethnischen oder kulturellen oder religiösen, es gibt ja bereits eine eingeübte Tradition der Toleranz. Und trotz aller nationalistischen Diskurse, die immer wieder aufflammen, auch jetzt habe ich darüber gelesen, auch gegenüber der deutschen Minderheit wird es propagandamäßig immer mal eingesetzt oder gegenüber der Roma oder der Ungarn. Ich denke, dass diese Gesellschaft, aus der ich ja selber vor 30 Jahren als Kind einer rumänisch-siebenbürgisch-sächsischen Ehe entsprungen und dann weggegangen bin, ne, dass es hier ein guter Ort ist, diesen Diskurs zu üben. Wir müssen üben und es hört nicht auf. Ne? Also das Erzählcafé ist ein Instrument, das in diesem Prozess von Healing of Memories eingesetzt wird. Ich bin in den letzten Jahren mehr angefragt worden in Deutschland für das interkonfessionelle Gespräch, also tatsächlich für das Aussprechen und Ertragen von Dissens in katholisch-evangelischen Familien und bin demnächst auch auf dem Katholikentag in Münster mit dem Osnabrücker Bischof Bode, wo wir uns in einem großen Erzählcafé, wir rechnen mit etwa 100 Leuten, eben mit Familienangehörigen, die aus gemischt konfessionellen Familien kommen. Auch dort kann man genügend Kummer erleben. Und braucht viel Toleranz füreinander.
Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie hier in Rumänien geboren sind. Sie haben also, wenn Sie so wollen, selbst einen Migrantenlebenslauf, zwar nicht mit so vielen Hürden, wie wenn man aus Afrika oder Asien flüchtet. Wie sind Sie vor 30 Jahren in Deutschland angekommen und womit hatten Sie zu kämpfen?
Vor 30 Jahren und ein bisschen, das war 1987, das war die Zeit, als in Kronstadt die Arbeiterdemonstration stattfand. Genau in der Zeit haben wir das Land verlassen. Und 1987 im November reisten wir an den schönen Niederrhein aus. Es gab damals gerade die Arbeiterunruhen und ich glaube, meine Mutter war sehr erleichtert, dass wir dann unseren Vater bald in Westdeutschland, wie man sagte, damals treffen konnten. Das Ankommen war sehr schwer und sehr leicht zugleich. Leicht wurde es uns von den aufnehmenden Menschen am Niederrhein gemacht. Ich kann mich erinnern, meine Klasse hat Geld gesammelt, damit ich die Skifahrt mitmachen kann. Wir haben kostenlosen Nachhilfeunterricht, meine Schwester und ich in Französisch und Englisch bekommen, damit wir in die Oberstufe wechseln konnten. Es war also alles paletti, aber ich hatte wahnsinnig Heimweh. Und eigentlich hat es mich nie verlassen. Also man könnte sagen, ich komme jedes Jahr bestimmt mindestens zweimal nach Rumänien. Tatsächlich leider erst zum dritten Mal nach Temeswar und fahre eben viel nach Siebenbürgen. Ich komme aus Zeiden ursprünglich und meine Mutter, also väterlicherseits, mütterlicherseits aus Pancho, aus dem Süden der Moldau. In Iași war ich viel, in Bukarest haben wir Verwandte. Ich komme aber derzeit gerne eben mit Projekten. Ich denke, das ist im Moment die beste Art, mit meinem Heimweh umzugehen, mich mit den Menschen wieder zu verbinden, mit denen ich eigentlich auch 2000, 2001 schon einmal zusammengearbeitet habe. Damals kam ich als IFO-Assistentin nach Kronstadt und ich dachte, ich möchte sehen, ob ich hier wieder leben kann. Und ich konnte. Ich habe mich bloß verliebt und bin dann nach Berlin gezogen. Also das ist dann eine größere Macht als das Heimweh.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die zur Tradition gewordenen Schäßburger Bike Days finden heuer Ende Juni statt. Eingeladen sind nicht nur gebürtige Schäßburger, sondern auch alle, die richtig viel Spaß beim Radfahren haben. Geplant sind tägliche Touren in und um Schäßburg. Zu den Veranstaltern gehört der gebürtige Schäßburger Rolf Thunert.
Wir haben uns das so vorgestellt. Wir, also gemeinsam mit ein paar Freunden aus dem süddeutschen Raum, fliegen dann meistens für ein Wochenende zu diesen Schäßburg Bike Days. Die Grundidee dahinter war folgende: Da ich schon öfters mit dem Fahrrad in der Ecke unterwegs bin, nicht allzu schwer zu erkennen, ich bin nämlich Schäßburger immer noch, haben wir uns überlegt, wir müssen irgendein gemeinsames Projekt, Event, was auch immer starten, um ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für die Ecke da hinzukriegen. Gemeinsam mit ein paar Freunden haben wir uns dann Folgendes ausgedacht. Wir fliegen, wie gesagt, aus dem süddeutschen Raum dahin, nach Hermannstadt, Klausenburg oder leider ist jetzt Neumarkt aus dem Rennen. Und unser Basislager befindet sich dann immer in Schäßburg und von dort gibt es dann tägliche Touren in und um Schäßburg. Diese Touren laufen dann meistens über 70, 75 Kilometer, zum Beispiel im Kockeltal oder Richtung Kronstadt, Hermannstadt, Agneteln, wo auch immer. Wir sind dann meistens gemischtes Publikum, also das Alter beträgt so zwischen 30 und 50 plus. Ein bisschen experimentiert im Thema Mountainbike sollte man schon sein, sonst wird man es kaum überstehen, diese doch angenehme Tour.
Was wird entlang dieser Route noch besucht? Werden die Dörfer, die Gemeinden, die Städte besucht? Gibt es bestimmte Punkte?
Oh, wie gesagt, die Grundidee ist folgendes. Es wird von jedem ein bisschen was ausgesucht. Also unsere Freunde vor Ort, die ich nämlich jetzt mit gleich erwähnen möchte, das ist zum Beispiel Flavius Busterke, der Helmut Bagi aus Schäßburg und Johnny Conny aus Mediasch, die suchen dann für uns die schicksten, die schönsten, die interessantesten Strecken aus. Also von jedem ein bisschen was. Sprich Natur, Denkmäler, abgerodete Wälder oder noch intakte Wälder. Also unser Publikum möchte von jedem ein bisschen was haben. Also Publikum, sprich, wir sind eigentlich eine Gemeinschaft und jeder kennt eigentlich jeden. Jeder ist nicht jeder, einige von uns stammen aus Schäßburg und Umgebung und bringen dann dementsprechend Freunde aus Deutschland oder Österreich oder Spanien mit.
Es ist die wievielte Auflage in diesem Jahr?
Also das ist eigentlich das dritte Event. Begonnen hat in diesem Zusammenhang vor 3 Jahren. Seit damals heißt es Schäßburg Bike Days. Vorhin hat es natürlich auch stattgefunden, aber nicht unter der Bezeichnung Schäßburg Bike Days, sondern das war einfach ein spontaner Zusammenschluss von Freunden aus Schäßburg und aus Süddeutschland oder teilweise Österreich, Spanien und Norditalien.
Wie viele konnten oder dürfen teilnehmen?
Also wir haben uns das immer so vorgestellt, das sind meistens um die 25 Teilnehmer. Es wurde der Vorschlag gemacht, ob wir es dann größer machen sollen oder nicht und hat sich so rauskristallisiert, dass wir es nicht allzu groß machen sollen, damit dieser Geheimtipp, dieser Kern bleibt. Also sprich überschaubare Gruppe, so bis 25 Personen. Da kann man das alles im Blick behalten.
Werden die alljährlichen Events, Fotos archiviert?
Also direkt archiviert nicht, aber meistens hat jeder von uns oder einige von uns Fotoapparate oder Handys dabei und dann wird es spontan und sporadisch aufgenommen. Die schönsten Momente vor allem. Das ist kostenlos und jeder ist herzlich eingeladen, sich an dem besagten Freitag in Schäßburg vor der Klosterkirche einzutreffen. Jeder ist herzlich willkommen, es kostet gar nichts. Mitzubringen sind gute Laune und vielleicht ein bisschen ein Festspar. Also eine kleine Jause und ein Getränk und das passt dann. Wie gesagt, die Dauer geht je nach Kondition der Teilnehmer zwischen 8, 9, 10 Stunden. Wir richten uns immer nach der Kondition und Ausdauer des Publikums. Praktisch liegen bleibt keiner und jeder wird zurückgelotst nach Schäßburg.
Musik. Werte Damen und Herren, die deutsche Gemeinschaftssendung, das Funkmagazin, endet hier. Ich bin Gabi Mesi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen ersten Märztag. Auf Wiederhören!